Geschwister. Ich werde leider nicht selber reden können, wie ihr hört, weil ich habe keine Stimme. Aber ich habe das alles aufgeschrieben und die Irmgard wird es vorlesen. Ja. Und ich hoffe, das ist trotzdem, es erreicht trotzdem euer Herz. Aber ich kann leider nicht laut reden. Seit 2 Tagen. Aber du kannst trotzdem für uns beten. Ja.
Ihr Vater, ich möchte zuerst trotzdem noch den Karl hinlegen, dass du Heilung schenkst, dass er wieder gesund wird und dass er dann morgen beim Begräbnis zumindest die Andacht halt dann halten kann. Dafür möchte ich dich bitten. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, wenn die Irmgard uns die Predigt liest, dass du das trotzdem gebrauchen kannst, dass du zu uns redest dadurch und dass wir einfach verstehen, was deine Aussage ist, was du dem Karl da aufs Herz gelegt hast, dass er uns weitergibt und dass das jetzt trotzdem super rauskommt und wir das einfach verstehen dürfen. Amen.
Das kannst du alles weglassen, gell, du hier. Das
macht man nicht so viel. Das ist jetzt die letzte Predigt unserer Serie unter dem Titel Gottes neue Gesellschaft. Zuletzt war es sehr praktisch, neue Beziehungen in Familie und Berufswelt. Die Schlagworte waren Einheit und Vielfalt, Reinheit und Harmonie. Und jetzt plötzlich kriegerisches Vokabular, Kampf, Waffen, Feind. Dieser Wandel kommt etwas abrupt, aber er entspricht der Realität. Ist es nicht unsere tägliche Erfahrung, dass wir Widerstand, Ärgernisse, Versuchungen spüren und öfters auch Niederlagen, Verwundungen, Verzweiflung und Frust? Wer von euch war in der letzten Woche immer high, das heißt ohne Probleme, ohne Anfechtungen, ohne Ärgernis? Ja, das Leben ist ein Kampf. Das gilt sowohl für das biologische, natürliche Leben als auch für das geistliche. Als Beispiel in der Biologie, unser Körper besteht aus Milliarden von Zellen, die in einem ausgewogenen System zueinander stehen. Zellmembran, Zellkern, dazwischen Botenstoffe, Hormone, Enzyme und elektrische Impulse, Nervenfunktion. Das ist ein wunderbares Konstrukt, man kann nur dem Schöpfer dafür danken. Aber diese Harmonie ist ständig bedroht durch Einflüsse von außen. Zum Beispiel krankmachende Bakterien und so weiter. Dagegen hat der Körper ganz starke Abwehrkräfte und Reparaturmechanismen. Wenn diese nicht mehr funktionieren, dann werden wir krank. Wenn die Abwehr ganz zusammenbricht, das heißt beim Tod, dann zerfallen, verwesen wir in wenigen Tagen. Je höher ein Wesen organisiert ist, desto mehr Kampf, Energie ist nötig, um den Status, den gesunden Zustand zu erhalten. Das gilt auch für das geistliche Leben des einzelnen Christen und der Gemeinde. Deshalb, also zuletzt, schließlich von nun an, diese abschließende Ermahnung im Epheserbrief, stark zu sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die sogenannte Waffenrüstung Gottes ist ein besonders bekannter Abschnitt. Wir kennen das aus den Kinderstunden und wird in 3 Teile eingeteilt. Der erste Teil geht um den Feind, das ist Vers 11 und 12. Ich habe es vorgelesen, damit ihr gegen, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Dann geht es um die Waffen, 13 bis 17, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und zum Schluss in Vers 3, 18, also im dritten Abschnitt 18 bis 20, da geht es um die Soldaten. In jedem physischen Krieg muss der Generalstab diese Grundinformationen vor dem Kampf haben, um nur einigermaßen bestehen zu können. Die erste Frage, wer ist der Feind? Wie stark ist er? Welche Strategie, Taktik hat er? Welche Waffen? Die zweite Frage, welche Waffen stehen uns zur Verfügung? Sind sie vollständig? Haben wir genug Munition, Treibstoff, Nahrung? Als dritten Punkt, wie steht es um die Moral der eigenen Soldaten? Sind sie motiviert, kämpferisch, ausgeruht, optimistisch? Als erstes schauen wir uns einmal den Feind an, in Vers 11 und 12. Der Feind ist der Teufel, der Widersacher Gottes. Viele würden heute sagen, das Böse.
Das Böse.
Das Böse.
Das Böse, ja, nicht der Böse.
Das Böse. Aber die Bibel bezeichnet doch mehrfach Satan als eine Person. Sie sagt sonst nicht viel über den Teufel und wir sollten deshalb nicht zu viel Zeit und Energie in Spekulationen über seine Herkunft verschwenden. Bleiben wir bei unserem Text und lesen wir, was Paulus über den Feind im geistlichen Leben sagt. Als erstes, der Feind ist geistlich. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, kein militärischer Krieg mit irdischen Waffen, Krieg und Waffengebrauch im Namen Gottes gegen andere Menschen und gegen andere Völker ist nicht biblisch und abzulehnen. Zweiter Punkt, der Feind ist mächtig. Wir kämpfen gegen Gewalten, Mächte, gegen den Weltbeherrscher, Herrscher der Finsternis. Übrigens ist das schon ein Hinweis, wie wir den Feind bekämpfen können mit Licht gegen ein Heer von bösen Geistern in der unsichtbaren Welt. Dritter Punkt, der Feind ist böse. Keine moralischen Prinzipien, keinen Ehrenkodex, anerkennt keine Genfer Konvention. Wir sehen das heute ganz brutal bei den Kämpfen des sogenannten IS. Aber Satan ist im geistlichen Kampf nicht anders. Unser Feind will zerstören, entzweien, ohne Rücksicht, ohne Skrupel. Viertens, der Feind ist listig. In einem anderen Brief, im 1. Petrus 5,8, heißt es, der Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Vielleicht hat Petrus das Bild vom ausgehungerten, eingesperrten Löwen in den römischen Arenen vor sich, die sich mit Gebrüll auf die armen Gladiatoren stürzen. Aber habt ihr schon einmal einen Löwen bei der Jagd in freier Wildbahn gesehen? Zumindest im Fernsehen. Da wird nicht gebrüllt, sondern geschlichen. Der Teufel kämpft heimlich, aus dem Hinterhalt. Seine größte List ist es, dass wir ihn nicht ernst nehmen. Wenn wir das erkennen, dann müssten wir verzagen. Wer kann in diesem Kampf bestehen? Niemand mit eigener Kraft. Niemand menschlicher Anstrengung. Deshalb die zwei Aufforderungen in Vers 10 und 11. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diese drei Begriffe,
stark,
Macht und Stärke, wurden bereits im Kapitel 1, 19 verwendet, im Zusammenhang mit der Auferstehung Christi. Die göttliche, dreifache Kraft hat den Tod überwunden, den Teufel besiegt. Nur mit Gottes Kraft können wir bestehen. Werdet stark. Es ist ein passiver Prozess. Werdet stark. Dann ziehet an die ganze Waffenrüstung. In Vers 11 werden wir schon aufgefordert, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Vergleich das Ausziehen des alten Menschen und seiner Gewohnheiten. Im Kapitel 4, 25 und im Kolosserbrief 3, 8. Im Vers 13 sollen wir nun die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen. Die ganze Waffenrüstung, das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Das heißt, unsere Waffen, also 13 bis 17, die ganze Waffenrüstung, die volle Ausrüstung eines schwer bewaffneten römischen Legionärs. Paulus kannte sich bei Soldaten aus. Er war ja in der derzeitigen Gefangenschaft an einen solchen gekettet. Bevor wir die sechs angeführten Waffen im Einzelnen betrachten, was ja sechs Predigten sein könnten, möchte ich noch einen Blick auf das Sinn auf den Sinn der Waffen richten. In Vers 13, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und wenn ihr alles ausgerichtet, gesiegt, überwältigt habt, stehen bleiben könnt. So stehet nun, damit ihr den Listen des Teufels widerstehen könnt. Stehen, Standfestigkeit, Stabilität im christlichen Leben. Schon im Kapitel 4,14 sagt Paulus, dass wir nicht mehr von jedem Wind der Lehre umhergetriebene sein sollen. Aber es geht auch um Standhaftigkeit in Anfechtungen, ja auch in Verfolgung. Ich kenne so viele wankelmütige Christen, die bei jeder Kleinigkeit das Ziel aus den Augen verlieren, zweifeln, hadern. Ich kenne auch einige große Männer Gottes, die viel für das Reich Gottes vollbracht haben, aber dennoch in moralischer oder sonstiger Hinsicht gestrauchelt sind. Ehrlich gesagt, auch ich wanke manchmal und verliere den festen Stand. Wie werden wir standfest? Indem wir die Waffen anziehen. Sechs Waffen. Die erste, Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel hält die Unterkleidung zusammen. Und am Gürtel ist das Schwert befestigt. Ohne Gürtel kann man nicht laufen, weil die Toga sich verhaspelt. Heute würde man sagen, weil man die Hose verliert. Gürtel der Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit hat eine dreifache Bedeutung. Wahrheit als Begriff der Logik, als Gegensatz zu falsch, also in Bezug auf die Lehre. Die Wahrheit im Sinn von Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, in Bezug auf den Charakter. Und Wahrheit im Sinn von Wirklichkeit, bezieht sich auf das Erleben. Wie begegnen wir den Lügen des Feindes? Mit Wahrheit in diesem dreifachen Sinn. Zum Beispiel, wir denken zuerst an die Wahrheit im Hinblick auf die Lehre. Ja, es ist gut zu wissen, was in der Bibel steht, damit wir den Lügen des Satans widerstehen können. Zum Beispiel Jesus bei seiner Versuchung. Aber ich denke jetzt in erster Linie an die Ehrlichkeit, die Wahrheit des Charakters. Wir sind doch die besten Schauspieler und machen einander und sogar Gott so viel vor. Gib doch du zu, dass du auch Zweifel hast. Gib doch zu, dass du manchmal böse Gedanken hast. Dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer schützt die lebenswichtigen Organe des Brustkorbs. Herz, Lungen, nicht nur vorne, sondern auch hinten. Die Interpretation, dass dieser Panzer dem Fliehenden nicht hilft, stimmt nicht.
Weil manche sagen, dass der Brustpanzer nur vorne war, aber das stimmt nicht. Er war vorn und hinten bei den römischen Soldaten. Also wenn du davonlaufst vor dem Satan, ist es nicht falsch. Ja?
Okay. Im 1. Thessaloniker 5,8 steht der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Im Jesaja 59,17 steht er, Gott selbst, zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Also Gerechtigkeit hat wiederum eine Doppelbedeutung. Die Rechtfertigung, unser Stand vor Gott durch die Vergebung Jesu, im Sinn von gerecht gesprochen sein, und die Gerechtigkeit im Sinn von einen aufrichtigen, unfehlbaren, tadellosen Charakter und Lebenswandel haben. Welche Pfeile des Feindes sind die besonders gemeinen und gefährlichen? Ich denke, es sind die stillen und heimlichen Anklagen des Satans, der uns unsere Schwachheit, unsere Fehler und Sünden vorhaltet, der uns einreden will, dass wir zu wenig glauben, zu wenig lieben und deshalb sind wir nicht gerettet. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Rechtfertigung aus Gnade im Glauben, lässt diese Anklagen abgleiten. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Er hat für deine ganze Schuld bezahlt. Dann sind wir beim dritten, den Stiefeln, Schuhen, der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Die Evangeliumsschuhe sind die sogenannten Halbstiefel der römischen Soldaten mit einer dicken Sohle, freien Zehen und Bändern über Knöchel und Unterschenkel Ihr könnt euch erinnern an den Asterix-Comics.
Die bleiben immer stehen mit da.
Die Ausrüstung für lange Märsche und stabilen Stand.
Ja. Gehen und stehen. Mit den Schuhen. Gehen und stehen, ja.
Schuhe der zum Evangelium gehörenden Bereitschaft des Friedens. Oder Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Obwohl wir gerade vom Krieg, Kampf und Waffen und Soldaten reden, geht es um Frieden. Es geht um den Frieden mit Gott. In Kapitel 2,14, er ist unser Friede. Er hat die Feindschaft beseitigt. In 2,17, er kam und hat Frieden verkündet. Bist du bereit, den Frieden und das Evangelium hinauszutragen? Wo kannst du in den nächsten Tagen und Wochen, gerade vor Weihnachten, das Evangelium des Friedens bringen? Dann kommen wir zum Schild des Glaubens. Besonders gefürchtet waren die mit Pech bestrichenen und angezündeten Pfeile, vor denen man sich besonders mit dem Schild schützen konnte. Böse und unreine Gedanken, Zweifel, Ungehorsam, Rebellion, Angst. Sie können Brandwunden, aber auch Flächenbrände auslösen. Bei all dem, außerdem, es handelt sich um Langschild.
So lang ungefähr.
1,20 Meter mal 0,75 Meter Fläche. Da konnte man sich schon verstecken. Mehrere oder viele von solchen Schildern ergaben zusammen einen Schutzschild für die ganze Kohorte bzw. das ganze Heer. Aber was ist, wenn einer in der Phalanx sein Schild nicht dabei hat? Dort ist ein Loch im Schutzschild. Nicht nur der Träger selbst, sondern auch die Nachbarn sind bedroht. Ich denke, dass wir anders in dieser Welt leben und wirken können, wenn wir den Schild des Glaubens haben. Glauben heißt auch Vertrauen. Worauf vertrauen wir? Worauf verlassen wir uns? Auf irgendwelche Menschen, Politiker, Führer, Gemeindeleiter, Pastoren? Das sind Pappschilder, Papierfächer. Die können nicht schützen. Viele Menschen haben heute ihr ganzes Vertrauen in die Obrigkeit verloren. Sie vertrauen gar niemanden, hören nur das negative Reden. Sie sind ebenso ungeschützt. Vertraue auf Gott, seine Größe und Gnade. Das sagt sich leichter, als es ist. Und dann haben wir noch den Helm des Heils. Der Helm war aus einem soliden Metall, Bronze oder Eisen, manchmal mit Gesichtsvisier, der schützt den Kopf vor Hieb- und Stichverletzungen. Im 1. Thessaloniker 5,8 steht Helm mit der Hoffnung des Heils. Es handelt sich um die Errettung, die wir bereits durch die Gnade von Jesus stellvertretendem Tod erfahren haben, aber auch die zuversichtliche Erwartung der endgültigen Erlösung am jüngsten Tag. Ich will jetzt nicht genauer auf die Streitfrage der Heilsgewissheit eingehen, aber ich sage schon, dass es für einen Christen im Glaubenskampf essentiell wichtig ist, zu wissen, dass wir bereits errettet sind und nicht, dass wir uns die Errettung durch erfolgreiches Kämpfen erarbeiten können. Zu wissen, ich bin auf der Siegerseite, macht stark und mutig. Als letztes haben wir noch das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das Schwert ist defensiv und offensiv. Die einzige Offensivwaffe im geistlichen Arsenal. Gemeint ist das zweischneidige Kurzschwert. Es ist das Wort Gottes, das Reden Gottes, deshalb in Offenbarung 1,16 und 19,15 aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und in Hebräer 4,12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend. Das Wort Gottes ist das erlebte Reden Gottes durch den Heiligen Geist in uns. Aber auch das von den Aposteln und Propheten geschriebene Wort Gottes, das wir heute in unserer eigenen Sprache lesen können. Es ist der Geist Gottes, der uns die richtigen Worte schenkt, wenn wir uns für unseren Glauben vor Gerichten und Verfolgern verantworten müssen. Zum Beispiel Matthäus 10, 17 bis 20. Wir müssen aber auch lernen, mit dem Schwert richtig umzugehen. das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden, steht in 2. Timotheus 5,15. So wie Kinder lernen müssen, mit dem Taschenmesser richtig umzugehen. Interessant finde ich, dass das Schwert des Geistes nicht irgendwelche Geistesgaben oder übernatürliche Ereignisse sind, nach denen wir uns immer wieder sehnen, sondern ganz schlicht das Wort Gottes. Lesen wir es? Können wir damit umgehen? Verstehen wir das Wort Gottes überhaupt? Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt eine provokante Aussage mache. Ich wette, dass ein großer Teil unserer Gemeinde einen Text wie diesen vom Sinn her kaum erfasst. Aber das ist nicht so schlimm, wenn wir uns das eingestehen und beginnen, die richtigen Fragen zu stellen. Wenn du einen Bibeltext liest, den du nicht verstehst oder der dir nichts sagt, was machst du dann?
Die richtigen Fragen stellen.
Die richtigen Fragen stellen. Welcher Teil der Rüstung ist das Wichtigste? Man kann das nicht sagen, es kommt auf die Kampfsituation an. Deshalb zieht die gesamte Waffenrüstung an. Man kämpft nicht schwer bewaffnet, aber bloßfüßig. Man braucht den Schild des Glaubens und den Helm des Heils. Das hängt zusammen. Zum Schluss geht es noch um die Soldaten in Vers 18 bis 20. Paulus kommt jetzt auf das Gebet zu sprechen. Warum? Ist das noch eine zusätzliche Waffe? Nein, ich denke, das Gebet ist eigentlich die Inanspruchnahme aller dieser Teile des gesamten, des geistlichen Arsenals. Nur wenn wir zum Herrn kommen und ihn um die Hilfe im Kampf bitten, wenn wir also eine Beziehung zu ihm haben, nur dann können wir diese Waffenrüstung anlegen. Diese geistlichen Waffen bekommt man nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern von Gott. Deshalb sollen wir beten im Geist, das heißt im Sinn Gottes, und zwar zu jeder Zeit, anhaltend, aufmerksam, wachsam, mit Flehen, es sind verschiedene Formen des Gebets möglich. Wir beten füreinander.